wir auch was für die Nachwelt nachher online stellen können. Wir haben ein Pad eingerichtet. Ich poste das mal eben unten in das Chat. Da könnt ihr reinschreiben, wenn ihr Fragen habt. Entweder schreibt ihr die Frage rein oder einfach nur euren Namen, sodass wir das hier ein bisschen moderieren können. Ja, und von daher würde ich sagen, fangen wir doch einfach schon mal an, Simone. Also herzlich willkommen in die Runde. Oliver Bayer war eigentlich mal ursprünglich angekündigt für heute Abend, aber den hat es leider flachgelegt, der liegt krank zu Hause. An dieser Stelle erstmal gute Besserung, liebe Grüße. Aber Michelle Marsching hat sich ja bereit erklärt, kurzfristig einzuspringen, und der wird dann sicherlich auch gleich noch dazu stoßen. Ja, gibt es denn jetzt schon spontan Fragen aus eurer Runde? Ich sehe, das ist nicht der Fall.
Simone. Also wunschlos glücklich, super.
Ja, dann war das die kürzeste Mumble-Sitzung, die wir bisher gemacht haben. Vielen Dank.
Schönen Abend noch.
Tschüss. Nein, natürlich nicht. Simone, möchtest du vielleicht noch irgendwie ein bisschen was zum Einstieg erzählen? Welche Themen beschäftigen dich denn gerade in der Fraktion?
Gut, es waren jetzt natürlich diese zwei Wochen etwas ruhiger, was die Fraktion betrifft. Man bleibt natürlich dran und liest E-Mails und Anträge, die reinkommen. Was mich aktuell nach wie vor beschäftigt, ist die Abschaffung der Optionspflicht. Ich hatte davon ja auch schon mal in diversen Podcasts berichtet. Wir hatten im November einen Antrag zur Abschaffung der Optionspflicht eingebracht und alle anderen Fraktionen haben sich gesträubt und gewunden und wollten das schön zum Bundestagswahl irgendwie auf den Tisch bringen. Und jetzt haben wir es wirklich geschafft, dass die SPD und die Grünen jetzt zeitnah, also mit Plenum im April, einen Antrag einbringen, dem wir uns auch anschließen, also ein gemeinsamer Antrag, der weit über das hinausgeht, was ich in dem ursprünglichen Antrag eigentlich erreichen wollte. Ich kann jetzt zu Details leider noch nichts sagen, weil ich habe den Fraktionsabgeordneten versprochen, dass bevor das Ding nicht eine Drucksachennummer hat, ich nichts weiter sagen kann. Es wird sich auf jeden Fall um erhebliche Erleichterungen für die doppelte Staatsbürgerschaft handeln, und da bin ich sehr, sehr glücklich mit, dass wir das jetzt so schnell auf den Weg gebracht haben. Zumal uns auch die anderen Fachreferenten mitgeteilt haben, also wenn wir das jetzt nicht auf den Schwung gebracht hätten, wären die anderen eben noch lange nicht so weit gewesen. Und das finde ich gerade in der aktuellen Debatte, die jetzt auch wieder losgeht, die unglückliche Debatte mit Sinti und Roma und Armutseinwanderung, finde ich das ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir in Richtung einer Bundesratsinitiative setzen können. Und jetzt ist der Marsching auch da.
Hallo Michelle. Aber Simone, ein Blick ganz kurz ins Pad. Erzähl doch mal ganz kurz in Kürze, was für Unbedarfte, was die Optionspflicht überhaupt ist.
Entschuldigung, da habe ich jetzt schon wieder die, das müssten doch alle wissen, Brille auf, weil ich mich da seit Monaten mit beschäftige. Also es geht darum, dass im Jahre 2001 man sich überlegt hat, wie können wir das machen mit den Staatsbürgerschaften und so. Und man hat die sogenannte Optionspflicht eingeführt. Das heißt, wenn jemand Eltern hat, die, also migrierte Eltern, die seit mindestens 8 Jahren in Deutschland leben und er das 18. Lebensjahr erreicht, muss er sich bis zum 23. Lebensjahr entscheiden, nimmt er die deutsche Staatsbürgerschaft an oder nimmt er die Staatsbürgerschaft seiner Eltern aus dem Herkunftsland an. Und das ist für Kinder, die ja aufgewachsen sind, die praktisch beide Kulturen leben, zum einen nicht so ganz einfach, da sowas abzuschließen, sich endgültig zu entscheiden. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein zum Teil riesiger bürokratischer Prozess. Je nachdem, aus welchen Ländern die Eltern kommen, kann das Jahre dauern, bis die ganzen Papiere zusammen haben. Und das Krude ist im Moment, wenn das bis zum Geburtstag, den 23. Geburtstag, nicht gelingt, diese Papiere einzubringen, dann führt das dazu, dass man erstmal komplett seine deutsche Staatsbürgerschaft verliert. Wir hatten so einen Fall vor ein paar Monaten bei einem Mädchen, ich glaube in Hilden, die dann praktisch staatenlos an ihrem 23. Geburtstag dastand und die jetzt ganz neu die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen muss. Und da gibt es dann eben diesen Einbürgerungstest. Es gibt bestimmte Sprachhürden, die man nehmen muss. Dann eben überhaupt die Entscheidung. Und was wir jetzt eben möchten mit dem Antrag ist, dass die doppelte Staatsbürgerschaft wie auch für EU-Bürger schon aktuell ganz einfach hier in Deutschland auch machbar ist. Hat das jetzt jeder verstanden?
Glaube ja, ansonsten kann man ja noch mal nachfragen. Da sind wir ja nicht so. Gibt es sonst noch Fragen, entweder zu diesem oder zu irgendeinem anderen Thema innerhalb unserer Fraktion im Landtag? Dann würde ich doch einfach mal den Ball zu Michelle rüberspielen. Michelle, Simone habe ich eben gefragt, womit beschäftigst du dich in diesen Tagen? Ich glaube, bei dir, Michelle, weiß das jeder sowieso.
Ich habe mir gerade extra Gedanken gemacht, weil ich die Frage ja schon gehört hatte und dachte, die kommt bestimmt bei mir auch nochmal an. Ich habe vor allen Dingen natürlich weiterhin diese Sachen, die so rumfliegen, Transparenzgesetz, Geschäftsordnung, Verfassung und so, das habe ich halt immer da rumliegen, aber da hatte ich jetzt tatsächlich letzte Woche keine Lust drauf. Ich habe mal was anderes gemacht. Ich habe so ein paar alte Fäden zusammengesammelt.
Jetzt hört man dich nicht mehr. Du hast Fäden gesammelt, Michel.
Ja, und ich hoffe auch die zweite Woche jetzt noch damit verbringen zu können, also die nächste Woche damit noch verbringen zu können, so ein bisschen. Ich habe so ein paar Ideen gehabt seinerzeit, die ich immer mal umsetzen wollte. Ein paar davon sind relativ spontan. Ich wundere mich immer, dass da immer nur alte Leute und junge Kinder auf der Tribüne sitzen. Und ich habe mich immer gefragt, ich kenne das vom Bundestag, da war ich zweimal als Besucher in so einer Besuchergruppe. Da gab es nun mal auch die berühmten Middle-Aged-Leute. Warum sind die denn in NRW nicht im Landtag? Warum können die den Landtag nicht besuchen? Und dann wurde mir gesagt, für einen Besuch im Bundestag gibt es Bildungsurlaub. Gibt es einen Tag Bildungsurlaub? Das gilt für den Landtag allerdings nicht. Da kam mir so eine spontane Idee zu sagen, dann lass uns doch mal versuchen oder lass uns doch mal suchen, wo steht denn das und wo könnte man das denn ändern, dass es, ich meine, da geht es um Demokratie verstehen und Demokratie erleben, dass das auch der arbeitenden Bevölkerung irgendwie zugute kommt. Den großen Fail vom Anfang im Hauptausschuss, wo wir bei der Abstimmung nicht da waren, wo wir bei der Sitzung nicht da waren, wo es um die Verordnung zu Volksentscheiden und Volksinitiativen ging, wo die schwieriger gemacht wurden, obwohl im Koalitionsvertrag steht, sie sollten eigentlich leichter gemacht werden, gab es eine Verordnung vom Innenminister, die wurde da verkündet, dran ändern hätten wir nichts können, aber wir hätten es wenigstens sofort mitbekommen. So haben wir es jetzt auf dem Schirm, dass man irgendwie darauf hinarbeitet, dass diese Verordnung wieder gelockert wird, damit Volksinitiativen, Volksentscheide, Volksbegehren einfacher werden. Und natürlich Transparenzgesetz, da sind wir nach wie vor dran. Das stockt jetzt natürlich, wenn viele auch noch im Urlaub sind, aber sich mit den Leuten zu treffen und auseinanderzusetzen, die in Hamburg an dem Transparenzgesetz mitgearbeitet haben, die Erfahrungen gemacht haben, immer mal wieder per E-Mail, das ist einfach eine wichtige Säule, einfach zu sagen, was haben die erlebt, was für Erfahrungen machen die, was sollten wir nicht für Fehler auch machen, denn ich glaube, das ist einer der Pfeiler unserer Politik, aus den Fehlern zu lernen, auch wenn es die Fehler anderer sind. Und, ein letztes noch ganz kurz. Wir sind immer so, wir reden immer von Trennung von Kirche und Staat. Uns ist bei dem ersten Treffen, da kann ich vielleicht hier auch ein bisschen für werben, von der Verfassungsgruppe, wo leider nur der Kaimi als Basispirat dabei war, ist uns aufgefallen, dass es einen Staatsvertrag mit dem Vatikan gibt, des Landes NRW, ein sogenanntes Konkordat, wo sehr viele Dinge geregelt sind, unter anderem welches Geld wann, wie, warum an die katholische Kirche fließt. Die neue Aufgabe, an die ich mich gerade begebe, ist, diese Unterlagen rauszusuchen. Was ist damals eigentlich für einen Vertrag geschlossen worden? Das ist nicht so leicht, weil da gibt es einen Vertrag, da steht drin, ja, wir machen einen Vertrag. Und dann gibt es irgendwie 37 Protokolle, die sind so Anhängsel und da steht eigentlich drin, was man abgemacht hat. Wirklich mal gut durchwühlen und mal gucken, ob wir das mit Trennung von Kirche und Staat nicht in NRW tatsächlich über dieses Konkordat mal anpacken können.
Glaubst du bei dem Stichwort Bildungsurlaub auch für Landtagsbesucher, dass es da Gegenwehr von Arbeitgeberverbänden gibt? Hast du da schon Gespräche geführt, schon irgendwie ein Gefühl dafür?
Nein, ich habe da keine Gespräche geführt, weil ich im Moment überhaupt nicht weiß, wo genau diese Regelungen denn jetzt stehen. Also ich habe natürlich herausgefunden, dass der Fall ist, dass man den Bildungsurlaub bekommt oder dass es eine Passage gibt für den Bundestag, die sagt, man bekommt dafür den Bildungsurlaub und die Erfahrung zeigt, aber da weiß ich eben nicht, wo es steht, wenn man jetzt als normaler Arbeitnehmer hingeht und sagt, ich möchte den Landtag besuchen, ich möchte gerne einen Tag Bildungsurlaub, dann geht das einfach nicht. Das mag vielleicht daran liegen, dass es anders organisiert ist, weil der Bundestag bietet direkt über die MDL ja diese Besuchstermine an, so wie wir das als Piraten nicht machen, wie das allerdings auch in NRW einige machen, bietet dann auch direkt diese geschichtliche Ausstellung, die ja oben auf dem Reichstag ist. Und ich weiß nicht, ob man in NRW alleine den Besuch des Plenums wirklich als Bildung darstellen kann. Also da versuche ich im Moment rauszufinden, woran liegt das eigentlich, wo sind die Unterschiede und vor allen Dingen, wo steht, dass man den Bildungsurlaub für den Bund bekommt und wo kann ich es übernehmen für das Land.
Wie könntest du dir Unterstützung aus der Basis vorstellen?
Wenn jemand weiß, wo das steht, kann er es mir sagen. Unterstützung aus der Basis wäre, was ich interessant fände, das wäre ein Schritt, den ich abfragen möchte im Laufe dieses ganzen Prozesses, dass einfach mehrere, nicht so wie wir jetzt in der Fraktion, die wir ja unsere eigenen quasi sind, dass sie hingehen und sagen, pass auf, lieber Chef, ich würde den Landtag besuchen. Was spricht da eigentlich gegen? Also hättest du was dagegen, wenn ich einen Tag mich einer Gruppe anschließe und das mache? Ich würde gerne diese Diskussion irgendwo in Gang kriegen, weil es ist ein Tag, denn man macht das ja einmal in, keine Ahnung, 20 Jahren. Das ist ja nicht so, als wenn man da alle 2 Wochen hinfährt. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass ich auch bei den Arbeitgebern durchaus auf Verständnis stoße. Dafür muss ich noch tiefer in die Materie eindringen, weil das eher so eine, habe ich ja vorhin gesagt, so eine alte Idee war, die ich mal in den Raum geschmissen habe und dann bin ich mal gelaufen und habe mal gefragt, warum ist das so? Dann bekam ich die Antwort, weil es keinen Bildungsurlaub gibt und ich versuche halt jetzt da entsprechend zu graben und zu sagen, wie kriegen wir das hin?
Also ich sehe das gar nicht so kritisch mit der Anerkennung des Bildungsurlaubs. Ich habe das bis jetzt bei allen Besuchergruppen gehabt, dass die ein ganz großes Aha-Erlebnis hatten. Ich habe Sachen gehört wie, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung, wie das hier abläuft, ob es jetzt Plenar ist, was ja eigentlich mehr so ein großes Schaulaufen ist, bis hin zu den Arbeiten in den Ausschüssen. Und ich finde, wenn der Bildungsauftrag ist, grundsätzlich die Leute wieder ranzubringen, sich für Politik zu interessieren und zu engagieren, dann ist das ein Bildungsauftrag für mich, der nicht unwichtig ist.
Was schätzt du, wie lang so ein Prozess sein könnte, bis wir da, ich sag mal, das durchbekommen haben? Reden wir da über Monate oder über Jahre?
Es kommt darauf an, wie viele Ressourcen man da reinsteckt. Also ich kann mir vorstellen, dass man das innerhalb von Monaten hinbekommt. Die Frage ist, wie reagiert ein Arbeitgeberverband zum Beispiel darauf? Und wie kriegen wir aufgrund dieser Reaktion dann entsprechend mit den anderen Fraktionen Gespräche hin?
Gibt es Fragen von euch, liebe Basispiraten, die hier alle eingeloggt seid? Wenn ja, schaut doch mal kurz ins Pad, schreibt euren Namen rein. Da gibt es eine Frage nochmal zurück zu Simone. Welche anderen Integrationsthemen werden zurzeit im Landtag behandelt?
Ja, habe ich gesehen. Das eine Thema ist der Berufsanerkennungsgesetz. Dazu hatten wir auch bereits eine Anhörung. Die andere Sache ist nach wie vor, was ich kurz vorhin schon angeschnitten habe, Problematik Sinti und Roma. Und da ist es auch jetzt geplant, zeitnah eine Anhörung im Ausschuss zu haben, wo es genau darum geht, die einzelnen Zentren vor Ort, die einzelnen Hilfsorganisationen vor Ort und auch die Verantwortlichen aus den Städten anzuhören, um zu schauen, wie die Problematik konkret in den Orten zu lösen ist. Das sind eigentlich die beiden Themen. Was da jetzt noch als Frage steht, ob daran gearbeitet wird, die Situation von Menschen in Ketten- und Langzeitduldung zu verbessern, das ist eine Herzensangelegenheit im Integrationsausschuss. Also da ziehen wir sowieso fast alle an einem Strang. Das ist allerdings eher eine Sache des Innenausschusses und da können wir eben konkret als Integrationsausschuss nicht mitwirken. Und ich meine auch, dass da im Moment keine Anträge liegt, da die Situation zu verbessern. Das ist im Interesse von vielen von uns, ist es klar, aber da habe ich keinen aktuellen Kenntnisstand zu.
Gibt es sonst noch Fragen? Jetzt habt ihr die einmalige Gelegenheit.
Von mir, ich habe das auch schon reingeschrieben, und zwar gerade bezüglich des Reichskonkordats. Was ich früher als Schnarchertäter vielleicht abgetan hätte, ist das Kirchenarbeitsrecht. Wenn man sich aber die Materie anschaut, ist es ein Arbeitsrecht, was doch, ich denke, fast über 1 Million Arbeitnehmer betrifft. Und wenn man sich das auch genauer anschaut, ist das auch teilweise ein massiver Eingriff in die Privatsphäre von Arbeitnehmern. Gleichzeitig werden die Löhne zum größten Teil vom Staat bezahlt. Und ich wollte nur fragen, ob das, wenn dieses Thema beachtet wird, dann das Kirchenarbeitsrecht nochmal unter besonderer Beobachtung steht, weil das ist wirklich kein Thema, was man außen vor lassen sollte, weil es wirklich sehr viele Menschen betrifft und es geht wirklich auch sehr tief in die Privatsphäre von vielen Arbeitnehmern rein und vor allem wird auch teilweise das Streikrecht dadurch beschnitten, was eigentlich aus meiner Sicht gar nicht sein dürfte.
Ja, wobei ich dir sagen muss, dass das Konkordat des Landes Nordrhein-Westfalen nichts mit dem Reichskonkordat zu tun hat. Also da geht es tatsächlich um andere Dinge. Da werden Besitztümer geregelt von den Bistümern in Verbindung zu den jeweiligen Kreisen beziehungsweise in den Regierungsbezirke rein. Da wird geregelt, wie Gelder aufgeteilt werden. Da wird geregelt, wie die Kirchensteuer, die ja von oben runtergegeben wird, also vom Reich wollte ich schon sagen, Reichskonkordat und so, vom Bund an die Länder und von den Ländern dann an die Kirchen, wie das praktisch vonstatten geht und wer was kriegt, das steht da so drin. Also das ganze Kirchenarbeitsrecht ist Bundesthema und leider kein Landesthema.
Betrifft das dann auch die Schulen? Weil die Schulen werden ja zum größten Teil doch auch Lehrer sind ja Landesbeamte und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das berührt.
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass einer der Konkordatsartikel halt sich auf die Lehrer bezieht, insbesondere auf die Religionslehrer immer, aber auch auf die Lehrer in Trägerschaft. Ich weiß nicht, ob es in den Unterlagen, ich muss dazu sagen, die Unterlagen sind aus der 13. Wahlperiode, aus der 11. Wahlperiode, das war 1986. Und diese Unterlagen kann man nicht mehr recherchieren im Landtagssystem. Und deswegen muss ich mir das ganze Zeug gerade über die Bücherei besorgen. Und ich habe noch nicht allzu viele Unterlagen, aber ich kann das auf jeden Fall im Blick behalten. Wenn die da was übernommen haben, kann ich natürlich auch an diesem entsprechenden Hebel ansetzen, weil da haben wir ja auch aktuell ein paar Fälle und da kann man durchaus dann auch auf diese Fälle oder über diese Fälle drauf eingehen. Lass mich noch eben eins sagen, weg von dem Thema und jetzt an Ingo gerichtet. Ich habe natürlich das Wichtigste vergessen, dass ich die letzten anderthalb Wochen mich quasi... Sorry.
Wenn es spannend wird, hört man dich nicht mehr. Was hast du vergessen?
Ich habe vergessen, dass ich mich den ganzen Tag mit dem Petitionsausschuss beschäftige, seit ungefähr anderthalb Wochen. Weil das aber mein Tagesgeschäft ist, fällt das immer so ein bisschen für mich unter den Tisch. Ich vergesse das dann öfters mal.
Ich hätte dich schon noch angesprochen, aber apropos Petitionsausschuss, Michel, erzähl doch mal. Was gibt's denn da Neues? Kannst du da, also insofern, sofern du darüber reden kannst auf Datenschutzgründen, aber vielleicht kannst du es ja anonymisieren.
Ja, also grundsätzlich zur Information für diejenigen, die zuhören, der Petitionsausschuss tagt nicht öffentlich. Da geht es ja in jeder einzelnen Petition um Persönlichkeitsrechte, weil jeder hat, also die werden immer mit Namen auch besprochen durchaus. Die Petitionen liegen davor, werden da auch teilweise vorgelesen. Was kann ich da erzählen? Wir haben als Piraten leider einsehen müssen, dass es zwar sehr nett ist, dass wir im Petitionsausschuss sind und dass wir auch vielen Leuten helfen können, vielleicht sogar ein bisschen engagierter sind als die Kollegen von den anderen Parteien, aber dass trotzdem es gewisse Regeln gibt, an die man sich halten muss. Ich nenne mal einen als Beispiel, wenn ein ordentliches Gericht ein Urteil gefällt hat, dann kann niemand kommen zum Petitionsausschuss und kann sagen, das Urteil ist blöd, bitte mach doch mal was. Also Gnadengesuche oder ähnliches haben wir jetzt gerade gehäuft in letzter Zeit, können wir halt tatsächlich nichts dran machen. Da geht's einmal um Versteuern von Rente, von Alterseinkommen. Da haben Leute das nicht mitbekommen und kriegen jetzt entsprechende Prozesse an den Hintern von wegen Steuerhinterziehung. Ne? Ihr habt keine Steuererklärung abgegeben, ihr wolltet keine Steuern zahlen, so nach dem Motto. Und die Leute sagen immer, ja, aber ich wusste nichts davon, habe ich nicht mitbekommen. Und da geht's gerade ganz stark oder zumindest vermehrt um die Rechte Behinderter. Wir hatten jetzt mehrere Petitionen, wo es darum ging, dass in Behindertenwerkstätten die Leute, die nicht Vollzeit einsatzfähig sind, automatisch wie ein Halbtagsjob geführt werden. Für ein geringeres Gehalt, die bekommen ja einen geringeren Stundenlohn. Auch wenn sie, ich sag mal, 6 Stunden arbeiten statt 8 und eben nicht 4, kriegen dadurch, dass sie als Halbtagskraft geführt werden, zu dem geringeren Stundenlohn fallen sie teilweise unter die Grenze zur Sozialversicherungspflicht, je nachdem, wie viele Tage in der Woche sie eingesetzt werden. Das heißt, wer voll, also praktisch Vollzeit arbeiten hat in der Werkstatt, ihnen praktisch keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Und damit das aufgefangen wird, werden dann Eltern oder sonstige Anverwandte gefragt, was heißt gefragt, denen wird gesagt, okay, da gibt's jetzt eine Versorgungslücke und die müsst ihr aus eurer Tasche auffüllen. Da gab's jetzt mehrere Petitionen zu. Damit passiert dann Folgendes. Nein, ich sage das an einem anderen Beispiel. Wir hatten, das hat mich sehr gefreut, wir haben eine Petition reinbekommen, die ging eigentlich mal an den Bundestag. Die hatte knapp 30.000 Mitzeichner seinerzeit. Ich bin übrigens einer davon. Ich hoffe, die lesen sich nie die Liste durch. Da geht es um das Verbot von gewaltverherrlichenden Computerspielen. Ja, genau unser Thema. Das ist von einem aus NRW gestellt worden und der Bundestag hat sich für nicht zuständig erklärt und dann wird automatisch immer so eine Petition weitergegeben an das Land. Wir haben die jetzt auf dem Tisch liegen. Was machen wir damit? Wir wollen die jetzt nicht einfach bescheiden. Die hat sich der Grumpy gekrallt, diese Petition. Wir wollen nicht einfach drunter schreiben, naja, leider können wir natürlich nichts machen, weil die Rechtslage ist nun mal so und so. Sondern wir wollen, dass diese Petition besonders behandelt wird und da gibt es die Möglichkeit, Petitionen zu besonderer Bedeutung zu erklären. Das werden wir in diesem Fall tun und auch vorgestern haben wir uns zusammengesetzt, wir haben auch noch 2 andere Petitionen, wo wir einfach sagen, das scheint so wichtig zu sein, da müssen wir nicht nur einfach drüber reden im Petitionsausschuss und das einfach sofort abstimmen, sondern da muss von der üblichen Praxis abgewichen werden, dass es einen Abgeordneten gibt, der für die Petition zuständig ist, sondern es muss aus jeder Fraktion ein Abgeordneter benannt werden und die kümmern sich dann gemeinsam um die Petition, reden mit den Petenten, reden mit den entsprechenden Stellen, die da was drehen könnten und wir werden halt bei so einigen Themen und das bei uns eben häufiger als bei anderen sagen, dass das Petitionen mit besonderer Bedeutung ist. Häufig geht es da ums Baurecht, Großprojekte, Metro in Wuppertal zum Beispiel. IKEA in Wuppertal, Entschuldigung, die wollten einen riesen Markt auf die grüne Wiese bauen, haben sich ganz viele Leute beschwert. Das hat einfach politische Dimensionen und wenn dann ein Einzelner sagt, so machen wir das jetzt, wäre das falsch und das läuft im Petitionsausschuss sehr gut, dass man da miteinander redet. Ich habe jetzt schon viel zu viel geredet.
Mit wie vielen Petitionen beschäftigst du dich da so parallel gleichzeitig?
Ich hatte am Anfang immer 5, ich habe um mehr gebeten. Ich würde schätzen, wie viel habe ich in der Mappe? Ich sag mal so 10 bis 12. Wobei ich sagen muss, die meisten davon sind viel zu lesen, aber was am Ende rauskommt, also eine Petition, diese Mappen sind so aufgebaut, dass vorne der Beschlusstext, der Vorschlag vom Petitionsreferat liegt, wie der Beschlusstext lauten könnte. Die bereiten das also alles vor. Und dann bekommt man die ganze Mappe mit allen Unterlagen. Da ist die Petition drin, da sind die Anfragen an die Ministerien drin, an die jeweiligen Städte und Gemeinden, wer auch immer sich da äußern muss, damit man quasi so eine Aufklärung in dem Fall hat, damit man sich ein Bild machen kann. Dann liest man, also meine Praxis ist, ich lese immer erst den Beschlusstext, weil der gibt schon mal meistens so eine Übersicht, was ist überhaupt passiert. Dann die Petition und dann gucke ich mir die ganzen Antworten an. Und ich muss leider sagen, in 3/4 der Fälle kann man einfach nur sagen, ja, der Beschlusstext, also die meisten, es ist so ungefähr die Hälfte der Petition wird direkt abgelehnt aus irgendeinem Grund. Ja. Gericht hat schon entschieden oder nicht zuständig oder die Rechtslage ist nun mal so und das Amt hat nichts falsch gemacht oder es lässt sich irgendwie nichts feststellen. Es geht ja immer um Behörden. Also irgendwas hat eine Behörde falsch gemacht, dann gibt es eine Petition. Also wenn die Behörde kein Fehlverhalten, wenn man da nichts feststellen kann, dann muss das leider abgelehnt werden. Das ist, sind ungefähr die Hälfte der Petitionen. Ungefähr 1/4 der Petitionen, den Leuten kann man helfen. Das ist in unterschiedlichsten Varianten möglich. Es gibt die Möglichkeit, hatte ich jetzt gerade, ein Strafgefangener, der von sich sagt, er ist auf dem im Gefängnishof bei einer Prügelei dazwischen gegangen. Alle anderen Zeugen sagen, er wäre der Haupttäter gewesen, fühlte sich jetzt ungerecht behandelt und der Diensthabende hat sowieso immer ihn auf dem Kieker und dann haben sie ihn in Einzelhaft gesperrt und haben ihm Suizidgefährdung angedreht, was er eigentlich gar nicht ist und ach und alles schlimm. Und der ist ausgewiesen worden. Also der Wunsch von ihm war einfach aus diesem Gefängnis rauszukommen und verlegt zu werden oder irgendwie anders weg von dieser Station, von diesem Gefängnis. Ja, und wenn er dann abgeschoben wird, dann ist er nicht mehr in dem Gefängnis. Also hat sich das Thema dann erledigt. Das wäre eine positive Erledigung für den Petenten, so blöd es sich jetzt anhört. Es gibt natürlich auch welche, wo man sagen kann, man kann gut vermitteln. Das sind ungefähr 1/4 der Petitionen und nochmal 1/4 sind wirklich die man liest und wo man sich einen Kopf drum machen muss, wo man einfach sich reindenken muss in die Leute, warum hat der so gehandelt, warum hat das Amt so gehandelt. Und dann macht man meistens Termine nach § 41a der Landesverfassung. Das heißt, man fordert alle Informationen an von den betroffenen Behörden, lädt die entweder ein oder fährt dahin. Ins Gefängnis fährt man meistens, weil die Leute dürfen ja nicht raus, die Petenten. Ja, und dann sucht man sich diese ganzen Informationen zusammen und versucht sich ein Bild über die Gesamtlage zu machen. Und davon würde ich sagen, so 50-50 kann man, oder ich sag nochmal, ungefähr 3/4 muss man leider sagen, sorry, ich kann ich immer noch nicht positiv bescheiden. Und davon nochmal bei einem 1/4 sagt man, jawohl, das ist gut. Roundabout bei Petitionen 30% werden positiv beschieden und der Rest wird negativ beschieden.
Und wie ist dann so die Stimmung und das Miteinander in dem Ausschuss? Ungefähr so wie im Plenum, wo dann abgestimmt wird und Rot-Grün nur einfach mal die Mehrheit hat? Oder zeigt sich da ein anderes Phänomen?
Da gibt es ein komplett anderes Phänomen. Der Petitionsausschuss arbeitet auf Konsensbasis. Das heißt, das grundsätzliche Verfahren ist so, eine Petition kommt rein und wird erstmal vom Referat bearbeitet und zwar so lange, bis ein Beschlussvorschlag vorliegt. Das ist dann meistens, ich nehme mal Ausländerrecht, dann ist es so, dass bei der Behörde angefragt wird, bei der Ausländerbehörde angefragt wird, alle Informationen zu dieser Person. Dann, das läuft über das Ministerium für Inneres Kommunales. Das heißt, das Innenministerium wird angefragt, das gibt die Anfrage weiter an die Ausländerbehörde, die gibt es wieder zurück, also ist, ne, so ein behördlicher Vorgang halt. Und am Ende hat man dann eine dicke Mappe von Unterlagen. Und meistens schreibt das Ministerium schon den Beschlussvorschlag, wie er denn lauten könnte. Dann geht das Petitionsreferat hin, ändert den Text nochmal ab und gibt es einem Abgeordneten. Das heißt, er bekommt eine dicke Mappe, liest sich die durch, so wie ich es ja gerade gesagt habe, und sagt dann, okay, der Beschlussvorschlag ist gut oder ich möchte Änderungen haben oder ich möchte einen Termin haben oder das geht so gar nicht, wir müssen alle nochmal reden. Und jeder Abgeordnete kommt jetzt in den Petitionsausschuss mit seinen Mappen. diejenigen, wo man sagt, ja, das kann so übernommen werden, wie es das Ministerium vorschlägt, die gibt man einfach ab. Und diejenigen, wo man sagt, ich habe Gesprächsbedarf, die liest man dann vor, beziehungsweise erzählt kurz was dazu. Und bei den Sachen, wo man sich wirklich unsicher ist, kann man, also das war unsere Erfahrung von Grumpy und mir, können wir die Leute, die schon länger im Referat sind, die im Petitionsausschuss schon länger sitzen, die kann man jederzeit fragen und die machen auch gute Vorschläge und haben sich auch angeboten, der Grumpy hat das am Anfang gemacht, mitzukommen zu Terminen, die sind dann zu zweit dahin gefahren, zu dritt dahin gefahren, damit er sich angucken konnte, wie das funktioniert. Und dann wird am Ende immer so lange quasi über die Petition geredet, bis keiner mehr einen Einwand hat. Wenn das denn so ist, dann wird die Petition übernommen in den Obleuteausschuss, wird dann zu so einer besonderen Petition, besondere Bedeutungspetition. Und dann versucht man mit jeweils einem Vertreter aus jeder Fraktion zu einer Lösung zu kommen. Es gibt keine Abstimmung in diesem Ausschuss. Also am Ende wird alles mit Kopfnicken von allen abgestimmt. Wenn jemand noch Einwände hat, wird die Petition einfach nicht beschieden.
Das klingt danach, dass das auch manchmal sehr, sehr mühsam und zäh sein kann, oder?
Überraschenderweise nein. Es ist eher so, dass, was sind so viele Petitionen? Wie viele Leute sind in dem Ausschuss? Ich sag jetzt mal 24, 28, weiß ich jetzt nicht. Wenn jeder von denen 12 Petitionen hat, alle 3 Wochen, dann könnt ihr euch das jetzt hochrechnen. Es ist so, dass wir ja nicht mehr nachkommen mit den Petitionen. Wir wollten uns am Anfang gerne alle angucken, damit wir den Leuten auch mal reingrätschen können und können sagen, hey, du von der CDU, wenn du da am Niederrhein im schwarzen Loch da hat sich jemand beschwert, da wird die Straße irgendwie falsch gebaut und jetzt nimmst du deinen Bürgermeister in Schutz, indem du die Petition einfach unterschreibst, dann hätten wir ja da so ein bisschen Pfeffer reinbringen können, aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass das A so nicht funktioniert und B, das System es einfach nicht zulässt, dass wir alle Petitionen uns angucken. Das geht einfach nicht. Was wohl geht ist, und davon machen wir dann auch Gebrauch tatsächlich, ist, dass man sich als Abgeordnete, der eine Petition bearbeitet, ist der sogenannte Berichterstatter, weil er im Ausschuss hinterher über die Petition Bericht erstattet. Man kann sich als Berichterstatter zusätzlich eintragen lassen. Das heißt, eine Petition, es gibt so ein Online-System, da kann ich mir die alle angucken, die ich mir da angucke und ich sage, okay, da ist was Kritisches dran, ich lasse mich zu dieser Petition auch als Berichterstatter eintragen, dann darf die überhaupt gar nicht vorgetragen werden, ohne dass ich sie vorher auch unterschrieben habe. Das führt dazu, dass diejenigen, die interessiert sind an bestimmten Themen, regelmäßig in Grüppchen quasi über ihre Petitionen brüten. Beim Baurecht haben wir da jemanden bei den Grünen, der nimmt sich alles, was Baurecht ist, nimmt er sich irgendwie an und guckt sich das an. Und dass man den Konsens schon vorher hat innerhalb dieser Gruppen, bevor man überhaupt in den Ausschuss geht. Und deswegen läuft es innerhalb des Ausschusses eigentlich recht nett ab.
Habt ihr
ein bisschen Kaffeekränzchen?
Habt ihr Fragen zum Kaffeekränzchen von Michelle? Oder zu irgendeinem anderen Thema aus der Fraktion. Dann gucken wir nochmal.
Ja, wir haben ja alle im Pad.
Genau, dann wollte ich nochmal überleiten.
Wie kann ich mich an dem Thema Sinti und Roma beteiligen? Also die Anhörung, die jetzt stattfindet, die ist natürlich öffentlich, da kann jeder rein. Und wenn du so nett bist, mir nochmal an die Landtagsmail eine Erinnerung schreibst, dann suche ich das morgen nochmal raus und schicke dir auch gerne den Termin zu, wann die ist. Wenn es bestimmte Fragen gibt, die vielleicht noch in der Anhörung gestellt werden sollen, muss ich leider sagen, das ist zu spät, weil wir vorher die Fragen mit den anderen Fraktionen abgestimmt haben. Aber wenn es Ideen gibt, Anregungen, immer rein, immer gerne zu mir. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, sind, wenn es die Möglichkeit gibt, direkt irgendwie die Problematik vor Ort kennenzulernen, ohne diese offiziellen Bürgermeistertermine. Also ich fahre ganz gerne, auch wenn ich eine Anfrage bekomme, ob das jetzt eine Bürgerinitiative ist oder weiß ich nicht, einfach mal vor Ort und gucke mir die Sache selbst an, ohne dass dann eben mit Pressefu und der und die 5 Abgeordneten besichtigen oder so. Wenn jemand so eine Möglichkeit hat, wäre das auch sehr schön für mich. Ansonsten Fragen, Anregungen zum Thema immer gerne, immer rein.
Der Christian Nissen. Darfst du noch was dazu fragen? Darfst du.
Wie kontaktiere ich dich jetzt, Simone?
Also ich habe ja diese ganz einfach zu merkende Landtagsadresse, also simone.brandt@landtag.nrw.de. Wenn du auf der Fraktionsseite von uns bist, da ist ja von allen Abgeordneten auch die telefonische Kontaktmöglichkeit. Es gibt eben diese E-Mail-Kontaktmöglichkeit. Oder auf meiner piratenpartei-nrw.de Adresse. Ansonsten einfach anrufen, schadet auch nie, wenn es was Spontanes ist. Im Zweifelsfall rufen wir zurück oder der Jens Ballerstedt, mein Mitarbeiter, ist dann am Apparat. Aber der kleine Dienstweg ist mir da immer am liebsten.
Ja, super. Also ich bin ja aus Duisburg und wir haben ja ganz viel mit diesem Problem und ich habe aufgrund dessen, dass ich da ständig auf der Straße bin, ziemlich viele Internas. Also das wäre natürlich super, wenn man dir dann einfach mal zeigen kann, um auch so eine andere Richtung reinzubringen zwischen all diesen ja Komplikationen, die da herrschen. Das ist nicht mit einem einzigen Wort zu sagen. Ich schreibe dir einfach mal, welche Idee ich habe und dann kommst du einfach vielleicht mal vorbei bei uns in Duisburg.
Ja, sehr gerne, prima.
Der Christian Nissen hat ein Linux und das Mikro ist kaputt. Deswegen hat er reingeschrieben, ich lese es mal eben vor. In Schleswig-Holstein hat die Fraktion einen Antrag zur anonymen Sicherung von Spuren von Vergewaltigungen durchgebracht, die landesweit möglich sein soll. Habt ihr das für NRW auch im Blick? Vielleicht erstmal bis hierhin.
Habe ich schon vor ein paar Tagen gelesen auf Twitter. Kann ich nur beantworten, bitte einfach abwarten, bis die Ferien jetzt, bis die zwei Wochen rum sind, wird sich dem Thema garantiert jemand annehmen, weil wir gucken uns ja eh alle Anträge an, die bei anderen Fraktionen gelaufen sind, bei unseren Piratenfraktionen gelaufen sind, und wenn wir da welche finden, die auf NRW passen, dann versuchen wir die ja auch immer zu übernehmen. Von daher wird sich auch dieses Themas jemand annehmen.
Zweiter Teil der Frage von Christian: Stimmen sich die Piratenfraktionen miteinander regelmäßig ab? Machen das die Abgeordneten, die die gleichen Themenfelder bearbeiten, oder geschieht dies nur ab und an, zum Beispiel bei Gelegenheiten wie jetzt neulich im Treffen in Kiel?
Also ein bisschen was hat Michelle da ja gerade schon zugesagt. Man schaut natürlich, was die anderen Fraktionen machen. Es gibt auch Hilfestellungen. Der berühmte Bienenantrag, das war ja auch so, dass Saarland bei Lukas angefragt hat, guck mal, wir wollen den Antrag irgendwie einreichen, du als Bienenexperte. Dann wurde da gemeinsam dran gearbeitet. Wir haben auch schon einige Anträge gehabt, die von allen Fraktionen gleichzeitig gestellt wurden. Da könnte mir Michelle mal als Beispiel auf die Sprünge hängen. Also da findet auch außerhalb dieser Fraktionstreffen eine Zusammenarbeit.
Habe ich gerade auch einen Blackout. Aber ja, es gibt ja auch eine Piratenfraktion-Mailingliste. Wer eine gute Idee hat, kippt das auf diese Liste. Da sind entsprechend die Abgeordneten drauf. Die können sich dann da rauspicken, was sie meinen, was gut ist. Und von daher gibt es da schon eine Absprache. Und manchmal schaffen wir es tatsächlich, dass alle vier fraktionär, ich glaube drei haben, war bis jetzt das meiste, aber dass wir einen gemeinsamen Antrag stellen, ich müsste jetzt überlegen, was das war, das ist jetzt schon wieder Monate her.
Ich sag mal Subsidiaritätsrüge.
Yes, that might Juhu. Be.
Also die Subsi-Rüge zur EU war tatsächlich ein gemeinsamer Antrag. Und ja,
ich wusste
auch,
das, ich konnte das bloß nicht aussprechen.
Dafür habt ihr ja einen Sprecher. auch lang geübt. Ja, aber ich kann auch noch dazu sagen, ja, auch auf der Arbeitsebene unter den Mitarbeitern wird sich regelmäßig ausgetauscht. Also gibt es beispielsweise eine wöchentliche Telefonkonferenz zwischen den einzelnen Pressestellen, auch bis hin zum Landesverband und auch zum Bundesverband. Jeden Freitagmorgen um 11 wird da telefoniert und dann werden die Themen, die so geplant sind, besprochen, ob man auch vielleicht gemeinsame Aktionen macht, was die PR angeht. Aber auch rückblickend Erfahrungen und Austausch, welche Pressemitteilung ist gut angekommen, welche nicht und wie geht man mit Journalisten um, die vielleicht das und das Thema ansprechen wollen. Also ja, auch auf der Arbeitsebene gibt es da einen regelmäßigen Austausch. Habt ihr sonst noch Fragen? Dann könnten wir vielleicht noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was uns in der Fraktion tatsächlich sehr am Herzen liegt. Das ist das Thema Transparenz. Vielleicht diese Woche etwas ungeschickt, aber so grundsätzlich ist das ja doch unser Schwerpunktthema und da haben wir Postkarten produziert. Michelle, dein Stichwort.
Postkarten. Ja, ich habe hier eine liegen.
Wir machen das eigentlich mit dem Papier.
Ey, meine Postkarte ist weg, die ich mir zu Hause extra hier... Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, ich kann nicht mal antworten.
Ich habe im Büro noch 45.000 davon liegen.
Ich habe in der Garage auch noch eine Kiste voll. Wir haben Postkarten gemacht und wollen einfach abfragen auf der Straße beim gewöhnlichen Bürger, wie man so schön sagt. Was möchtest du wissen? Was wolltest du schon immer von der Politik wissen? Was ist so eine Frage, die du einfach mal loswerden willst? Und wir wollen die sammeln und wir wollen gucken, was die Leute so interessiert. Und wollen natürlich vor allem am Ende damit quasasi den Beweis in der Hand halten, dass wir mit der Transparenz nicht so Unrecht haben, sondern dass die Leute wirklich viele Fragen haben, auf die sie Antworten haben wollen. Wir haben so viele Postkarten inzwischen verteilt, dass wir nachdrucken mussten. Deswegen hat der Ingo jetzt auch so viele in seinem Büro liegen. Und uns freut, dass das so eine positiv aufgenommene Aktion ist und dass wir damit auch irgendwie anscheinend einen Nerv treffen. Wir haben im Blog schon einiges an Antworten. Da ist ja die Frage, steht ja auch auf der Karte, man kann sich auch online melden. Es gab ja auch den entsprechenden Beitrag auf unserem Blog. Da gibt es auch entsprechende Fragen. Kann man sich auch mal angucken. Ist ja auch schön, alles öffentlich und transparent. Und es sind auch schon die ersten Karten zurückgekommen, obwohl die Aktion noch nicht so lange läuft. Und das hat uns schon sehr gefreut.
Genau, wir hatten ja in der Vorbereitung mal ursprünglich so überlegt, ja, dann produzieren wir mal vielleicht 10.000 und dann sind wir schon froh, wenn wir die unters Volk kriegen. Und dann haben wir zum Glück bei der ersten Bestellung auf 50.000 angehoben und innerhalb von einer Woche waren die auch tatsächlich schon alle verteilt. Und das ging so schnell, dass wir dann nochmal einen Sprung nachbestellt haben, also nochmal 50.000. Also von daher, wenn ihr in den nächsten Tagen oder an den nächsten Wochenenden Lust habt, Postkarten zu verteilen in Fußgängerzonen, bei Familien, an Stammtischen, wie auch immer, bringt sie unters Volk, schreibt einfach eine E-Mail an uns und dann schicken wir euch ein Paket zu mit einem Sprung Postkarten oder geht in die Berti nach Düsseldorf. Dort liegen auch Kartons bereit und können dann dort abgeholt werden. Die E-Mail-Adresse von unserem Marco, der sich um den Versand der Postkarten kümmert, den poste ich mal eben hier unten rein. In der Zwischenzeit, habt ihr sonst noch Fragen dazu?
Ich würde mich auf jeden Fall noch bei allen bedanken wollen, die so kräftig mithelfen. Alleine würden wir das natürlich nie schaffen und das ist schon Verdienst der Basis, dass wir da so viele Karten und das Volk kriegen in so kurzer Zeit, dass das Interesse auch so hoch ist. Wer das jetzt hört, fühlt euch gedrückt und bedankt.
Und ich möchte nochmal betonen, wenn ihr das Bedürfnis habt, Kontakt aufzunehmen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, dann bitte einfach eine E-Mail oder ruft uns an. Und wenn ich höre es immer wieder irgendwie, auch gerade hier bei uns Piraten, wir wissen eigentlich gar nicht, was ihr da im Landtag macht. Nehmt Kontakt mit uns auf, wir stellen wieder Gruppen zusammen, ihr könnt uns besuchen, ihr könnt uns auch einzeln besuchen, sobald wir das irgendwie zeitlich einrichten, das macht wirklich jeder von uns. Bitte bloß keine falsche Scheu. Also ich fühle mich nach wie vor als Basispirat. Ich möchte nicht, dass irgendjemand hängen hat zu sagen, da kann ich mich jetzt nicht melden oder anrufen. Ja, kommt einfach, schreibt, bitte ruft an.
Gibt es sonst noch Fragen? Simone, hast du noch ein Thema auf dem Herzen?
Puh.
Oder Michelle?
Also mir würde noch einfallen, dass ich gerade in Gesprächen stehe mit den Machern von Pirate Feedback und den Machern von meinem lieben kleinen Wiki-Arguments-Tool, in der Hoffnung, dass wir es vielleicht mal hinbekommen, eine solche Instanz für unsere Fraktion aufzusetzen, um ein bisschen mehr Basisbeteiligung bei Fragen hinzubekommen, wo so grundsätzlich wir sagen, wir wollen wissen, wie die Basis tickt, wie die Partei tickt. bisschen schwierig, bisschen wenig, was ich da im Moment sagen kann, weil ich natürlich Anpassungen möchte. Die Softwareentwickler haben da ihr Baby, die haben das entwickelt mit einer bestimmten Intention. Wenn ich jetzt komme und sage, ich hätte aber gern da noch dies und da noch das, sind die natürlich nicht so glücklich darüber. Aber ich versuche das trotzdem irgendwie hinzukriegen, dass wir in dem Prozess, wir kommen ja jetzt langsam rein, wir machen jetzt die Umlaufbeschlüsse über die über ein elektronisches Tool, über Redmine und lernen jetzt langsam auch damit umzugehen. Und ich fände es einfach gut, wenn wir das mit den Tools auch hinbekämen, dass wir ein Tool auch haben für die Meinungseinholung derer da draußen. Gerade bei größeren Themen, wenn ich an ein Fanprojekt denke, da hätte man garantiert mit einer intensiven Kommunikation mit der Basis auch noch einen Tick mehr rauskitzeln können. Wenn ich daran denke, dass einige Arbeitsgruppen ja auch durchaus in den Landtag kommen, da tagen, wenn ich daran denke, dass wir jetzt eine große Verkehrswendekonferenz vorbereiten, diese Vorbereitungen dafür, da hoffe ich darauf, dass wir es schaffen, dass wir genau von dem, was die Simone gerade gesagt hat, ein bisschen wegkommen, nämlich davon, dass wir so die Landtagspiraten sind und die anderen sind die anderen. Das finde ich halt strange, weil wir sind nach wie vor auf Stammtischen, ich bin nach wie vor an Infoständen, ich mache genau das, was ich vorher auch gemacht habe, was die Parteiarbeit angeht, und ich sehe halt diesen Status, irgendwie abgehoben zu sein oder so, gar nicht. Von daher würde ich tatsächlich darum bitten, dass die Beteiligung da, wo sie ist, weiterhin so bleibt und dass da, wo wir was tun können, wir hoffentlich in nächster Zeit was zur Verfügung stellen und dass diejenigen dann auch die Angebote annehmen, die sich beteiligen wollen. Wenn ich darauf hinweisen darf, Verkehrswendekonferenz von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Mai ist das, glaube ich, ne?
Ja.
Da findet die in den Räumlichkeiten in der FH Düsseldorf statt. Informationen dazu kriegt ihr unter verkehrswendekonferenz.de. Sehr schwer zu merken. Da wollen wir einfach mal mit Workshops und Podiumsdiskussionen, Vorträge und so weiter einfach gucken, wo kann der ÖPNV hinlaufen und was gibt's für Mobilitätskonzepte, über die man reden muss, für Autos, für Fahrräder, für die Schiene. Wie sieht da die Zukunft aus? Was gibt's für Visionen, die man in den Landtag bringen kann? Was gibt's für Visionen, über die man langfristig diskutieren muss? Wer da Interesse dran hat, 24. bis 26. Mai in Düsseldorf, ist da herzlich zu eingeladen.
Vielleicht da nochmal ganz kurz der Hinweis, verkehrswendekonferenz.de und auch transparenz-nrw.de und auch piratenfraktion-nrw.de laufen alle über unsere Server und die werden just in diesem Moment gewartet von unseren fleißigen IT-Bienchen und deswegen sind die nicht erreichbar, aber morgen früh um 9 Uhr soll wieder alles funktionieren, also von daher guckt da morgen einfach nochmal danach. Noch Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Fragt man jetzt oder schweigt für immer? Oder wie heißt das immer so schön?
Du willst doch nur Feierabend haben. Na gut, du hast ihn verdient.
Gut, dann würde ich vorschlagen...
Gerade was sagen.
Was wolltest du denn sagen, Simone? Yeah. Gut, dann würde ich doch einfach vorschlagen, wenn es keine Fragen mehr gibt... Dann machen wir Feierabend.
Ja, dann wünsche ich allen einen solchen. Bis demnächst. Tschüss.
Genau, vielen Dank für euer Interesse. Man hört sich wieder. Tschüss.